Thema der Sendung heute, das ist die US-Präsidentschaftswahl. Und ich habe im Studio zwei Gäste, das eine ist der Heinz Scholler. Hallo Heinz. Heinz,
hallo.
Du machst unter anderem auch eine Zeitschrift oder machst bei der mit, die heißt Gegenstandpunkt. Sagst du zwei Sätze zu dieser Zeitschrift?
Der Gegenstandpunkt ist eine politische Vierteljahresschrift linker Ausrichtung. Zurzeit ist aktuell die Nummer 304, die ist gerade im Buchhandel und die hat zum Schwerpunkt eine Besichtigung dieser sogenannten Sozialreformen in halb Europa. Das heißt in Deutschland, Stichwort Hartz IV, in Spanien und in Italien. Das ist der inhaltliche Schwerpunkt dieser Nummer. Ansonsten möchte ich euch gerne noch darauf aufmerksam machen, dass wir vom Gegenstandpunkt auch regelmäßige öffentliche politische Diskussionsveranstaltungen abhalten, wo man sich mit uns über alles unterhalten kann, was gerade gut und teuer ist. Die nächste einschlägige Gelegenheit ist Montag, der 1. November. Montag, der 1. November. Los geht's um 19.30 Uhr und zwar in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner Straße 69 in der Nähe vom Bahnhof.
Also am Montag, dem 1. November, kann man mit dir auch live diskutieren. Möglicherweise wird es da auch um das Thema gehen, das es heute geht, nämlich die US-Präsidentschaftswahl. Wir wollen mal ein bisschen was dazu sagen, wie nicht nur in den USA, sondern weltweit Demokratie gemacht wird, aber speziell auch dort. Die Wahl wird ja so vorbereitet, dass im Augenblick die beiden Kandidaten sich große Fernsehduelle liefern. Und diese Fernsehduelle werden wiederum weltweit, unter anderem auch in Deutschland, kommentiert. Was sagt denn die öffentliche Presse, Heinz, zu diesen Fernsehduellen? Wie werden die besprochen?
Ja, ich habe euch hier zwei einschlägige Zitate mitgebracht. Beide aus Zeitungen vom Samstag, den 2. Oktober, die sich also auf das erste von diesen drei Fernsehduellen beziehen. Das erste Zitat ist aus der Süddeutschen Zeitung. Also, Zitat: Bush wurde bei diesen Attacken immer zappeliger und nervöser und verfiel damit genau in den Fehler, vor dem er schon vorher gewarnt worden war. Gestik, Haltung, Syntax und Stimmfall machen 75% des Urteils aus, das die Zuschauer über die Wählbarkeit eines Kandidaten bei einer Debatte fällen, hatte schon der demokratische Consultant Bill Kerik erkannt. Zitat Ende. Und jetzt noch von wegen der, dass es auch schön repräsentativ ist, noch das Parallelzitat aus der Frankfurter Rundschau. Da lese ich, Zitat: Kann der kühl distanzierte Kerry eine emotionale Bindung zum Zuschauer herstellen? Zeigt er gar Humor? Kann man sich ihn als Dauergast im Wohnzimmer vorstellen? Wirkt Bush entschlossener, kumpelhafter, vertrauenswürdiger? Fragezeichen, Zitat Ende.
Da hast du jetzt sozusagen mal aus der Zeitung die Kriterien gesammelt, nach denen dieses Fernsehduell und damit auch die Kandidaten beurteilt werden. Und ja, vielleicht muss man dazu doch ein bisschen was sagen zu diesen Kriterien.
Ja, muss man offensichtlich. Also wer uns hier am Radio vielleicht schon dann und wann mal verfolgt hat, der wird ja zur Kenntnis genommen haben, dass wir keine Anhänger dieser Herrschaftsform namens Demokratie sind. Die Zitate, die ich gerade eben verlesen habe, die habe nicht ich mir ausgedacht als in meiner Eigenschaft als kein Anhänger dieser Herrschaftsform, sondern große, seriöse Zeitungen, das Fernsehen sowieso und so weiter, alle berichten in haargenau demselben Tenor. Nämlich darüber, es ist also so ungefähr das wichtigste politische Ereignis im Lande und nach welchen aparten Kriterien suchen sich die Wähler ihren politischen Führer eigentlich aus. Und weil das so ist, dass nach diesen Kriterien der Wähler entscheidet, oder zumindest auch nach diesen Kriterien, haben sich die politischen Profis, diese Consultants, die da zitiert worden sind und diese sogenannten Spin-Doctors und so weiter und so zu, die politischen Profis haben ihren Schützlingen, also den Präsidentschaftskandidaten in unserem Falle, schon längst die einschlägigen Tipps verabreicht, dass sie sich haargenau so präsentieren sollen, dass sie diesem Wählergeschmack entsprechen.
Wählergeschmack, du sagst es. Da fallen jetzt so Stichworte wie 75% ist Stimmfall, ist die Ausstrahlung. Die einen fragen, kann man sich diesen Mann im Wohnzimmer vorstellen? Ist der glaubwürdig? Das sind wohl die Kriterien, nach denen sich die Politiker präsentieren und nach denen sie auch dann beurteilt werden.
Ja, und da, also nochmal möchte ich darauf aufmerksam machen, nicht ich habe mir das ausgedacht. Leute, die was gegen Demokratie haben, haben sich das ausgedacht, sondern die demokratischen Experten, auch die Experten für demokratischen Erfolg, die erläutern uns, wie demokratisches Wahlverhalten so abläuft. Wer jetzt meint, man ist da in einem Zirkus oder in einem Affenstall gelandet, naja, den Eindruck kann ich gut verstehen. Nichtsdestotrotz muss ich ihm hart entgegentreten, weil es handelt sich bei dieser Affäre um den Höhepunkt der Demokratie. Der Wähler ist gefragt, ihm wird das Personal der Herrschaft zur Auswahl vorgelegt und zumindest zusammengezählt. Also alle die 80 oder was weiß ich wie viel, die 150 Millionen Wähler zusammengezählt, all die befinden dann darüber, wer der neue Chef wird. Naja, man sollte sich schon mal das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was die demokratischen Experten darüber zu vermelden haben.
Du hast jetzt, Heinz, zwei Punkte zusammengetan, die im Zitat so gar nicht vorkamen. Also den zweiten hast du selbst dazugefügt. Du sagst nämlich, dass mit diesen Kriterien darüber entschieden wird, wer die Macht im Staat in die Hände bekommt.
Was heißt, ich habe das hinzugefügt?
Also das steht jetzt nicht im Zitat drin. Das ist quasi, sagen wir so geht Demokratie.
Ja, aber das ist ja nun überhaupt der Ausgangspunkt der ganzen Angelegenheit. Es ist zurzeit in den USA Präsidentschaftswahl. Und alle dran Beteiligten, die wissen natürlich ganz genau, um was es da geht. Es geht nämlich darum, dass die versammelte Wählermannschaft den Chef, den künftigen ersten Mann im Staat für die nächsten 4 Jahre aussucht. Darum geht's. Und man soll, also da wollte ich immer drauf aufmerksam machen, man sollte meinen, da interessiert sich dann jetzt der politische Verstand für die heißen Fragen des Jahrzehnts oder des Jahrtausends oder irgend so etwas. Er hat vielleicht hat sich selber etwas politisch überlegt, hat seine Wahlprüfsteine sozusagen im Kopf und misst daran die Bewerber. Wer kriegt das Beste für die Menschheit zustande oder irgend so etwas? Nein. Die Experten für Demokratie belehren uns hier eines anderen. Und bitte sehr, die Erinnerung möchte ich auch nochmal loswerden. Demokratie gilt bekanntlich so ungefähr als ein Höchstwert in diesen unseren Zeiten. Ein Höchstwert, für den der eine oder andere sogar dafür plädiert, dass der einen Krieg wert wäre. Und wenn es denn schon nicht die Massenvernichtungswaffen von dem Saddam Hussein gewesen sind, die den Krieg gegen ihn rechtfertigen, dann doch wenigstens der Sturz dieses Diktators, wie man immer hört, und die Etablierung dieses Menschheitstraums namens Demokratie. Heute wollen wir mal die real existierende Demokratie besichtigen, und zwar in der führenden, in der größten, in jeder Hinsicht größten Demokratie der Welt, Und naja, also diese Leute, die Demokratie für einen kriegswerten Höchstwert halten, die sollten sich das vielleicht nochmal überlegen, weil es stellt sich heraus, eine andere, eine bessere Demokratie als die real existierende Marke USA, die ist überhaupt nicht im Angebot. Also nochmal, 75% der Wählerentscheidung haben die einschlägigen Experten herausgebracht. Die drehen sich um, ich zitiere es nochmal, wenn ich es jetzt finde.
Ja, Körpersprache, Syntax, ja. Glaubwürdigkeit, kann er dem anderen in die Augen gucken und diese Sachen, ne?
So ungefähr, ja. 75% des, nee, Gestik, Haltung, Syntax und Stimmfall machen 75% des Urteils aus, dass die Zuschauer über die Wählbarkeit eines Kandidaten bei einer Debatte fällen. Menschenskinder, wonach geht's da eigentlich zu? Ob einer schwitzt oder nicht oder so etwas? Naja, wir machen hier ja Radio, insofern könnt ihr uns hier nicht sehen und könnt nicht sehen, ob ich jetzt gerade schwitze oder nicht. Ich würde aber in jedem Falle, egal ob ich schwitze oder nicht, würde ich mir das bei meiner lieben Hörerschaft schwer verbieten, dass sie das, was ich zu sagen habe, ignoriert und mich bloß danach einschätzt, ob sie Schwitzen gut oder eher nicht gut findet. Aber die Experten für Demokratie sagen allen Ernstes, solche Angelegenheiten sind ein Auswahlkriterium. Und dass sich da niemand täuscht, sage ich das auch gleich dazu. Das ist wirklich nicht nur in den USA der Fall. Es soll sich hier bitte sehr niemand so erhaben darüber fühlen. Man kann sich doch bitte schön auch noch entsinnen, 2 Jährchen retour. Bei der Bundestagswahl und bei dem Bundestagswahlkampf, da gab es ja bekanntlich auch mehrere von diesen Fernsehdebatten zwischen den damaligen Spitzenkandidaten Stoiber und Schröder. Und, bitte sehr, was hat man erfahren? Ja, der Stoiber schwitzt zu viel. Der Stoiber sagt zu viel Bei dem Schröder haben sie gesagt, oh Mensch, hoffentlich kommt der, also als Anhänger vom Schröder, hoffentlich kommt der nicht zu kühl oder zu arrogant rüber. Andere haben gesagt, der Schröder ist der Favorit bei den Frauen, die finden den sexy. Also, bitte sehr, liebe Leute, nehmen wir zur Kenntnis. Der Wähler, der mündige Bürger, schreitet zu diesem Erz- und Generalakt seiner politischen Freiheit, nämlich der Auswahl des, in dem Falle, Präsidenten. Und er macht sich dafür offensichtlich ein Bild dieses Präsidenten. Also gerade weil er auf den Präsidenten als zukünftigen Präsidenten hinguckt, guckt er zugleich scheint's weg von dessen politischen Auffassungen, wofür der politisch steht, und guckt hin auf, ja, sozusagen menschliche Eigenschaften dieses Führers, ob das ein menschelnder Typ ist, den man sich gut im Wohnzimmer vorstellen kann, ob das ein quasi ein guter Nachbar ist, obwohl doch lustigerweise der tatsächliche eigene gute Nachbar, der steht da gar nicht zur Wahl, sondern zur Wahl steht einmal Kerry und einmal Bush. Nichtsdestotrotz scheint es dafür saumäßig wichtig zu sein, dass der demokratische Präsidentschaftsbewerber sich als Ausbund an, ja, gewissermaßen an bürgerlichen Tugenden präsentiert, die für die bürgerliche Menschheit sowieso immer gleich gelten mit einer menschlichen Naturausstattung schlechthin, sodass also der erste eigenartige Befund, auf den ich hier aufmerksam machen will, da drin besteht, für die Entscheidung der politischen Sache Demokratie. Der Wähler hat seine Hochzeit und wählt den Chef für die Entscheidung darüber, ist ein Stück Wegsehen vom politischen Gehalt dessen, was die Präsidenten verkörpern, grad recht und ein Stück Hinsehen darauf, ob man sich den jeweiligen Präsidentschaftsbewerber als guten Kumpel, als netten Nachbarn, quasi als Mensch wie du und ich vorstellen könnte. So schafft man offensichtlich gegenüber demokratischen Wählern Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
Danke, Heinz. Ich lasse die Hörer jetzt mal darüber im Unklaren, ob du schwitzt oder nicht. Wen das wirklich interessiert, neben dem, was du sagst, vielleicht sogar zu dem, was du sagst, der kann ja am 1. November um 19:30 Uhr ins Gewerkschaftshaus kommen, in die Wilhelm-Leuchner-Straße, und das persönlich in Augenschein nehmen. Danke, Heinz, nochmal. Du hast eben gesagt, mit dieser Art des Präparierens eines Kandidaten wird versucht, bei dem Wähler Glaubwürdigkeit, Vertrauen zu schaffen. Vertrauen, noch, ich dachte, das hast du auch gesagt, wofür denn? Naja, dafür, dass dieser Wähler den Kandidaten dazu ermächtigt, im Staat die Macht in die Hand zu bekommen. Jetzt habe ich einen zweiten Studiogast, das ist der Frank Lammers. Hallo Frank. Frank, Vertrauen, Glaubwürdigkeit, sag doch mal was dazu. Was ist denn das für ein Kriterium, für eine Beurteilung?
Ja, wie gesagt, man könnte ja meinen, das ist schon eine Kategorie, die wirkt etwas erstaunlich und man könnte drüber lachen. Aber offenbar bei den Leuten, die positiv zu dieser Herrschaftsform stehen, bei denen kommt es schwer drauf an. Die gucken drauf und das ist die Art und Weise, wie sie sich auch umwerben lassen. Jetzt Vertrauen. Das kennt man eigentlich aus Sphären des Alltags in dieser Gesellschaft. Die haben mit der Politik jetzt erstmal scheinbar nicht unmittelbar was zu tun. Woher kennt man denn Vertrauen? Wann geht es denn um Vertrauen? Na, unterstellt ist doch allemal im bürgerlichen Alltagsleben beim Vertrauen, ich muss jemanden finden, dem ich vertrauen kann, dass der andere da, auf den ich mich beziehe, der verfolgt offenbar ganz eigene Rechnungen. Der hat eigene Zwecke, die sind vielleicht mit meinen gar nicht deckungsgleich oder sie laufen denen entgegen. Also vielleicht befinde ich mich mit dem sogar im Gegensatz und na klar, zu solchen Leuten brauche ich dann möglicherweise jede Menge Vertrauen.
Um es mal Stichwort da wäre
zu bebildern.
Genau.
Also kann man einerseits zum Beispiel an den Hallo Herr Kaiser denken. Der sollte Vertrauen stiften, weil man weiß ja, Versicherungen, die wollen immer doch nie zahlen, wenn man mal einen Schaden hat. Die schicken einem einen Prüfbogen, wo hoffentlich rauskommt, sie müssen nichts zahlen. Man braucht einen Arzt seines Vertrauens oder das Bild dafür schlechthin, ein Gebrauchtwagenhändler. Ne? Bis man das mal gefunden hat, die wollen einen doch alle übers Ohr hauen. Man muss sich wen mitnehmen, der so ein Auto mit in Augenschein nimmt, wie früher auf dem Rossmarkt, dem Gaul ins Maul geschaut, muss dem Auto unter die Haube geguckt werden. Und wie froh ist man, wenn man einen gefunden hat, den Gebrauchtwagenhändler meines Vertrauens.
Also Vertrauen, würdest du sagen, das braucht man dann, wenn es da irgendwie um gegensätzliche Interessen geht. Wenn also man jemandem gegenübersteht, der möglicherweise andere Interessen hat und dessen Berechnungen man so gar nicht richtig in den Griff kriegt.
Genau, der hat halt ganz eigene und sein Wohlergehen habe ich immer den Verdacht, das geht so auf meine Kosten. Ne? Also der Gebrauchtwagenhändler, den ich da am Schluss hatte, der will mir noch den letzten Schrott andrehen, auch wenn er weiß, die bricht mir nach 100 Kilometer, also bricht mir die Karre unterm Arsch weg. Aber dann macht er damit noch sein Geld. Ne? Also Vertrauen ist wirklich da notwendig, wo die Leute aufeinander prallen und ganz gegensätzliche Interessen, eigene Rechnungen verfolgen, wo die eine halt immer die des anderen ausschließt.
Wie passt das jetzt aber als Beurteilungskriterium zu einem Wähler, der ja seine Herrschaft ermächtigen möchte?
Ja, jetzt hast du das Schlüsselwort, hast du jetzt fast schon gesagt. Ja, ein Wähler, der seine Herrschaft ermächtigen möchte. Jetzt fällt doch erstmal auf, jeder weiß, nehme ich ein Stichwort von vorhin auf, ne, oder das, wo du es gerade nochmal sagst. Jetzt geht's doch erstmal um die Ermächtigung der Herrschaft im Staat. Es geht darum, einen Führer zu bestellen, der die nächsten 4 oder 5 Jahre, die Legislaturperiode halt, wirklich einerseits als oberster Chef der Truppen, ja, alles bestimmt bis in den letzten Winkel des Alltags hinein, was mich als Untertan hier betrifft. Das geht bis dahin, dass festgelegt wird, welche Art Liebesleben steht jetzt unter staatlichem Schutz. Gibt es eine Homo-Ehe oder nicht? Aber auch, wie ist denn das jetzt? Ich bin arbeitslos. Was ist mit meiner Sozialhilfe? Was mit dem Arbeitslosengeld? Also alles das, es ist völlig klar, einmal gewählt, herrscht der gewählte Kandidat ganz frei und bedingungslos, souverän. Der legt alles fest, alle Pflichten, alle Gebote, wie sich die Leute unter welchen Lebensbedingungen nach der Decke zu strecken haben, ganz unbeschränkt von denen da unten. Die, die ihn rein gewählt haben, und das wissen die, die haben jetzt einfach nichts mehr zu sagen, so lange, wie die Legislaturperiode halt dauert. Ja? Will also heißen, dieser einmal gewählt, ist so ein Mensch nur noch, hier zum Beispiel steht so in der Verfassung, nur noch seinem Gewissen verantwortlich? Dieses Gewissen ist hierzulande schwarz-rot-gold. In den USA hat es Stars and Stripes Form mit ein paar Sternchen. Ne? Und soll also heißen, da ist jede Beschränkung von unten ist damit weg und er herrscht nur noch nach den Gesetzen der Politik, nach den Berechnungen, die da herrschen, mit denen der Bürger überhaupt nicht mehr in der Hand hat, und dann zeigt sich, von denen der Bürger also bis ins Letzte auch abhängig ist. Über ihn wird verfügt, es wird sein Alltag bestimmt, alles Wichtige vom Arbeiten, Leben, wie kann ich wohnen, wovon lebe ich eigentlich und, liegt jetzt in der Hand eines Führers.
Jetzt will ich gerade doch nochmal fragen, also jetzt hast du das so schön ausgemalt, da wählt man also als ganz normaler demokratischer Bürger seine Herrschaft, seine Regierung, und du hast jetzt eben ausgemalt, die wird nachher darüber entscheiden, wie es einem geht, vom Portemonnaie bis zum Bett, ja. Was man darf, was man nicht darf, an welcher Ampel man wie halten muss. So, und dennoch, wie kommt denn da das Vertrauen als Beurteilungskriterium ins Spiel? Sollte man da nicht eher sagen, ja, wie geht's mir denn hinterher, oder was habe ich denn im Bett, was kann ich denn machen im Bett, beziehungsweise was ist denn in meinem Geldbeutel?
Das sollte man schon. Aber
wieso tun die Leute das nicht?
Sie müssen sich ja, ne, sie stehen ja erstmals welche dazu, die sich diese ganzen Maßgaben tatsächlich zu den ihren gemacht haben, die also mit allen politisch diktierten Lebenslagen in dieser Gesellschaft halt versuchen, ihr Auskommen zu finden, ihren Frieden gemacht haben. Insofern halt sich auch in eins setzen mit das, was eine politische Führung von ihnen will. Und dann ist ganz klar, bis ins Letzte abhängig, nichts in der Hand, dann steckt auch in dem Vertrauen, ne? Also dann brauche ich nämlich auch Vertrauen, weil ich sage, ich gebe mich, ganz anders noch als beim Gebrauchtwagenhändler, da geht's halt darum, wie komme ich vorwärts und mit wie viel Sprit brauche ich dafür, sondern nein, alles, was mein Leben bestimmt, wird jetzt über mich verfügt, und insofern wird in dieser Pauschalität der Kategorie Vertrauen, dieses Generelle, was sich ja beinahe von jedem Inhalt trennt, ne? Diese Ebene des, wie ist dieser Mensch denn da, ne? Kann ich mir den als Schwiegersohn vorstellen? In dieser Pauschalität des Vertrauens erscheint halt spiegelbildlich die Pauschalität der Ermächtigung. Insofern ist es ganz sachgerecht, ja? Also diese ganze Wucht dessen, wozu ich jemanden in sein Amt wähle, reflektiert sich eben genau darin, dass ich ihm, indem ich ihn übersetze in einen Menschen, den Nachbarn, den Schwiegersohn, den Wohnzimmersitzer, da will ich übrigens niemanden dauernd sitzen haben, oder den Gebrauchtwagenhändler, da steckt eben diese Wucht des Ermächtigungsakts spiegelbildlich einfach drin. Und darum, klar, darum braucht so ein mündiger Bürger eben, also darum ist es genau passend, dass der mündige Bürger über so etwas resonieren kann, bis zum Abwinken, auch die studierten Leute, auch die Zeitleser, die werden daran überhaupt nicht irre, weil das ist der Zusammenschluss von so ist man mündig als Untertan, der sich eins weiß mit allen Anforderungen, die die Nation an einen stellt.
Also dem blinden Vertrauen des Wählers entspricht sozusagen die Machtvollkommenheit des Gewählten hinterher. Heinz, kann man das an diesen Figuren, also an den Gewählten, an der Führung, an der Regierung wiedererkennen, an den Führern?
Der Wähler soll das jedenfalls wiedererkennen können, und dementsprechend putzen sich die Bewerber ja auch heraus. Stichwort Vertrauen. Zwei Beispiele will ich dazu noch sagen. Das erste Beispiel ist, jedermann weiß, in der Familie, das sind, diese konkurrenzlerischen Berechnungen des bürgerlichen Alltagslebens, die hat man da hinter sich gelassen. Beim Werkeltag, da ist man von früh bis spät unterwegs, sich mit Konkurrenten zu befassen, gegensätzliche Interessen abzubügeln, umgekehrt andere übers Ohr zu hauen und so weiter. Daheim, im Feierabend, da hat man seine Familie. Das beruht erstmal auf gegenseitiger Zuneigung. Da hat man diese Pauschalkategorie Vertrauen zueinander. Die hat man ja auch zu Recht. Da gehört das ja auch hin. Ne? Jetzt kommt die politische Klasse daher und okkupiert gewissermaßen diese Privatkategorie Vertrauen, die in der Familie beheimatet ist. Oder vielleicht nicht immer dort beheimatet ist, aber im Idealbild der Familie jedenfalls sein sollte. Die Politik okkupiert dieses Familienzeug und der Kandidat ist gehalten, sich als Familienmensch herauszustellen. Und seine Familienangehörigen, die sind sich auch nicht zu blöd und nicht zu schade, sich dafür auch noch herzugeben und beim Wahlkampf mitzutun. Und bei jedem Wahlauftritt in den USA ist es dann halt der Brauch, dass auch die Frau oder die Tochter sich noch aufstellen und sagen, Mensch, so ein dufter Daddy wie der Bushy Kerry oder so, ja, das hat ja die Welt noch nicht gesehen. Also noch einmal der Hinweis darauf, man braucht gerade deswegen als Wähler so ein dickes Vertrauen zu dem Führer, weil der Führer hinterher der Führer ist. Der hat die Machtvollkommenheit für 4 Jahre, das ist Demokratie, der hat die Machtvollkommenheit über seine Wähler und deswegen ist der Wähler gut beraten, sagt nicht etwa ich, sondern sagt der Wähler, ist der Wähler gut beraten, wenn er sich ein vertrauensseliges Bild vom Kandidaten macht. Zweites Beispiel. In diesem bürgerlichen Tugendkanon, den der Kandidat dann verkörpern soll, da ist natürlich ein sehr prominenter Unterfall davon, wenn der Bewerber um das höchste Staatsamt glaubhaft machen kann, dass er sich bisher schon im Staatsdienst bewährt hat. Und wie jedermann weiß, die Leistungen im Krieg, die sind da ein erstrangiges Wählerargument. Und wohlgemerkt, Leistungen im Krieg heißt jetzt in dem Falle, dass man dort Soldat war, dass man dort Befehlsempfänger war. Dass man dort Befehlsempfänger war und sich ohne Rücksicht auf das eigene Leben für die Nation in die Schanze geschlagen hat. Das prädestiniert umgekehrt für das Amt des Befehlshabers, des Befehlsgebers, des Präsidenten. Und deswegen ist ja dieser Irrwitz da festzustellen, dass ein dicker Bestandteil des US-amerikanischen Wahlkampfes immer darum ging, dass die Kandidaten sich wechselseitig vorgehalten haben, sie sind in Kriegsdingen, sind sie keine Helden, sondern Flaschen. Bei dem Kerry hat es geheißen, der war zwar Vietnamkriegsheld, aber hinterher war er gegen den Vietnamkrieg. Ja, das ist ja wohl Verrat am Vietnam-Veteranen. Und dessen Retourkutsche hat bekanntlich geheißen, der Bush, der hat sich überhaupt vom aktiven Kriegsdienst in Vietnam gedrückt und hat sich auf irgendeinen Schreibtischposten bei der Nationalgarde in Texas setzen lassen. Ja, das sind so feine Kriterien. Feine Kriterien, die das Vertrauen des Wählers gewissermaßen plausibel machen sollen, dass dieser ganz pauschal und jetzt eben nicht dem Gebrauchswagenhändler seines Vertrauens, sondern dem Präsidenten seines Vertrauens für 4 Jahre austeilt, der dann 4 Jahre ungebremst und unbedingt über alle seine Wähler herrscht.
Ja, ihr hört Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und im Augenblick läuft Index im Hörerfenster. Und zwar haben wir uns eben unterhalten über die US-Präsidentschaftswahlen und da genauer gesagt ging es um die Kriterien, mit denen der Wähler die neue Regierung, die ins Amt zu wählende Regierung beurteilt. Heinz, kannst du das für die sich jetzt dazugeschaltet haben, nochmal ganz kurz zusammenfassen?
Ja, die Kriterien eines demokratischen Wählers, womit der diesen Höhepunkt seiner Freiheit, die Wahl, absolviert, die sind eigentlich eigenartig. Kein Mensch kommt auf die Idee, die politischen Kandidaten am eigenen Interesse zu messen. Meinetwegen, wer tut mehr von meinem Geldbeutel? Sondern ein laut demokratischen Wahlexperten zu 75% ausschlaggebendes Kriterium ist, kann ich mir den künftigen Herrn Präsidenten gewissermaßen als Schwiegersohn im Wohnzimmer vorstellen. Und da war unsere Auskunft, das ist deswegen bemerkenswert, weil diese Kategorie des Vertrauens des Wählers in seinen Präsidenten ist nichts anderes als ein schlagender Hinweis auf das Verhältnis von Untertan und Herrschaft, um was es in der Demokratie genauso wie in anderen Herrschaftsformen auch geht. So pauschal das Vertrauen in angebliche menschliche Tugenden eines Präsidentschaftsbewerbers oder eines Kanzlerbewerbers ausfällt, so pauschal hat der Wähler die Macht über ihn an den Führer, an den Präsidenten abgetreten, sodass die Vertrauenswerbung gewissermaßen der Beweis, Brief und Siegel darauf ist, dass es in der Demokratie einzig und allein um gelungene Herrschaft geht und dass das Gelungene an der Herrschaft darin besteht, dass der Beherrschte, der Untertan, selber noch lauthals Ja sagt zu dem Führer seines Vertrauens.
Ja, Heinz, du sprachst eben nochmal an auf das Zitat von den Zeitungen, in denen eben gesagt wird, 3/4 der Beurteilung eines Kandidaten in diesen Fernsehduells geht auf Stimmführung, auf Syntax und auf die Glaubwürdigkeit. Das und du hast ja eben auch nochmal ausgeführt, das ist sozusagen dieses blinde Vertrauen, ist die andere Seite der Machtvollkommenheit, die der Wähler damit eben abgibt an die Regierung. Frank, an dich die Frage. Das ist doch aber auch einer der Kritikpunkte gerade der US-Wahl. Also in diesen Kommentaren der Fernsehduelle kommt dann auch immer vor, ja genau, und da drüben schauen die überhaupt nicht, was da gemacht wird, was die Kandidaten sagen. Nein, das Ganze ist doch eigentlich ein einziger Luftballon-Wahlkampf.
Ja, diese deutschen anspruchsvollen Demokraten, die so in den Redaktionsstuben von Zeit und so sitzen, der Zeit, also dieser Hamburger Wochenzeitung. Klar, das gibt's immer wieder, diese Kritik. Alles nur Inszenierung, alles Show, Waschmittelwerbung, Waschmittelwahlkampf. Abgesehen davon, den Hinweis hatte der Heinz vorhin schon drin, wie verlogen das ist, weil genau diese Kriterien werden hier von Bunte und sonst was genauso immer bedient, ob der Kanzler sich ein Kind adoptiert, damit der Hund was zum Spielen hat, etc. Das Urteil inhaltslos ist natürlich im Prinzip völlig erlogen. Weil, nehmen wir mal die Luftballons, ne? Jeder hat auch so eine Halle da vor sich oder so ein Stadion und dann gehen die Luftballons hoch. Und? Sind die grün? Sind die pink? Sind die rosa? Nein, die sind in den Farben blau, weiß und rot. Und jeder Amerikaner, der diese Luftballons zum Anfang oder zum Ende der großen Show der Inszenierung des künftigen Führers beiwohnt, hochgehen sieht, weiß genau, was da inszeniert wird. Nämlich Größe. Anspruch auf Größe und Erfolg der Nation in einem Bild, das er eben wiedererkennt als da, ne? Unsere Nation strebt zum schönen Nachthimmel, ja, in bunten Farben. Wir, erkennt er darin, haben doch als Nation, als Amerikaner, in Deutschland werden die Luftballons schwarz-rot-gold, ne? Haben doch einen Anspruch auf Erfolg. Das bekommt er in einem zwar einerseits kindlichen Bild serviert, umgekehrt aber, auf den Inhalt hat der Heinz gerade auch nochmal aufmerksam gemacht, bezieht sich eben auf ein Bewusstsein, das so weit politisiert ist, dass es sich ganz und gar einig mit seiner Herrschaft, mit den Ansprüchen der Nation an sich weiß und insofern da eben in diesen Bildern das auch perfekt verkörpert werden kann. Also von wegen inhaltslos, inhaltslos ist daran gar nicht, sondern der ganze Inhalt besteht in der Feier der Größe, der eigenen Nation, ne, in Bildern, die zum Teil auch den sittlichen Wert verkörpern und. Aber ganz klar ist, der Inhalt ist immer die, ist immer der, das große nationale Wir und wie das einfach pur ein Anlass ist, es zu zelebrieren.
Heinz, streiten sich darüber die Kandidaten, über das große nationale Wir? Gibt's da Unterschiede in den Präsidentschaftskandidaten?
Naja, worüber die sich streiten, das dürfte jetzt nach unseren Erläuterungen kein Geheimnis mehr sein. Die streiten sich darüber, wer für die fraglos als tolle Angelegenheit unterstellte Sache der Nation der bessere Führer ist. Wer ist Führer, wer ist Flasche? Beleg: wiederum die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung über das erste Fernsehduell. Zitat: Bush beschuldigte Kerry der Wankelmütigkeit, da auch er im Senat für den Krieg gestimmt habe. Die USA aber brauchten eine klare, verlässliche Führung. Kerry sende mit seinen widersprüchlichen Aussagen falsche Signale an die Feinde Amerikas aus. Das einzig Beständige an der Position meines Kontrahenten ist, dass sie unbeständig ist, sagt der Bush über den Kerry. Und derselbe Artikel erzählt die Retourkutsche von dem Kerry. Zitat: Statt den wirklichen Angreifer auf die USA, den Terroristenführer Bin Laden, in Afghanistan zur Strecke zu bringen, habe Bush die USA mit falschen Angaben in den Irakkrieg geführt. Zudem habe es keinen realistischen Plan für die Nachkriegszeit gegeben. Mit seiner falschen Einschätzung habe Bush ein furchtbares Durcheinander im Irak angerichtet. Und gerade Urteilsvermögen ist es, was wir vom Präsidenten der USA verlangen, sagte Kerry. Als US-Präsident werde er sich dagegen um breitere Bündnisse im Kampf gegen den internationalen Terrorismus bemühen und den Irakkrieg erfolgreich beenden, sagte Kerry. Jetzt noch ein wörtliches Zitat von Kerry: Ich glaube, dass ich stark, energisch und entschlossen bin. Und ich werde alle Terroristen jagen und töten, wo auch immer sie sind. Zitat Ende.
Beide wollen sich also als den großen, als den starken Führer präsentieren.
Ja, und das ist dann offensichtlich der Höhepunkt der Wahlwerbung. Führung ist gleich die vom Untertanen vollkommen unabhängige Verfügungs- und Befehlsgewalt über die Untertanen. Das hinzustellen als eine Dienstleistung am Untertanen, für das der Kandidat es verdient, die Wahlstimme abzusahnen. Ja, Mensch, Führerschaft. Leute, wir müssen uns darüber belehren lassen. All die sind dramatisch schiefgewickelt, die sich das bisher so gedacht haben mit der Demokratie. Da ging alles, oder zumindest einiges, von unten nach oben. Die Untrigkeit in der Demokratie, das wäre gerade das Demokratische an der Demokratie, die würde die Obrigkeit kontrollieren. Demokratie wäre eine Bremse der Macht. Ja, von wegen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Lehren uns hier all die Experten für real existierende, praktizierte Demokratie, die momentan den US-Wahlkampf machen und die auch hierzulande dieses Spektakel angelegentlich und anteilnehmend beobachten und kommentieren. Demokratie ist gleich die schrankenlose Freisetzung eines Führers, und der Wähler, diese politische Kreatur, die ist so weit hergerichtet, dass sie Führerschaft dann im Letzten als das ausschlaggebende Kriterium ansieht, ob ein Führer die eigene Stimme verdient. Klarer kann man die Kiste mit Demokratie ist Ermächtigung eines Herrschers durch die Untrigkeit eigentlich gar nicht mehr zelebrieren, als mit diesem Hinweis darauf, das endgültige Resultat der Demokratie ist die Ermächtigung eines Führers, eines Befehlshabers. Und die Dienstleistung für den Wähler besteht darin, dass der Kandidat sich als Führer herauspräpariert. Vielleicht folgende Anekdote noch zur Illustrierung. Ihr kennt ja wahrscheinlich den bekannten Buchautor Peter Decker. Das ist der Co-Autor des Buchs Das Proletariat. Der ist auch hier im Radio schon hin und wieder aufgetreten bei uns. Ich bin ganz gut Freund mit dem und der erzählt, wenn er bei Laune ist, immer folgende Anekdote aus seiner Jugendzeit. Er war, bevor er so richtig links geworden ist, war er Austauschschüler in den USA. Daheim im Frankenland hatte er in der Schule über Demokratie gelernt. Das ist alles von unten nach oben, Kontrolle von oben durch unten, Bremsung der Macht. Und ein Führer, der kommt uns schon gleich nie mehr in die Tüte, nachdem der Adolf Hitler Deutschland in den Untergang geführt hat. Und die USA, die haben uns diese wunderbare Herrschaftsweise namens Demokratie gebracht und sind da drin zu loben. Mit der Auffassung im Kopf ist der Peter für ein Jährchen als Austauschschüler in die USA gegangen. Und was ist passiert da dort? Er musste sich von seinen, kann man ja jetzt bald schon sagen, von seinen demokratieidealistischen Flausen verabschieden, weil er hat festgestellt, dass Führerschaft in den USA so ungefähr die allererste, die allerbeliebteste politische Kategorie darstellt. Und da hat er immer gesagt, aber liebe Amis, ihr habt mir doch beigebracht, dass Führer scheiße sind. Dann sagt der Ami drauf, von wegen Führer scheiße, Demokratie ist gleich, dass sie Führer ermächtigt. Naja, da kam der gute Peter Decker dann am Schluss eigentlich nicht mehr umhin, seinen Austauschbesuch in USA als einen dicken und wichtigen Schritt in seiner Karriere zum Linksradikalen aufzufassen. Ja, Führerschaft. Führerschaft ist die Quintessenz von Demokratie und die Untrigkeit ist einzig dazu berufen, den Führer ihres Vertrauens auszuwählen. Deswegen kann ich dieser Herrschaftsform beim besten Willen nichts abgewinnen.
An dich, Frank, so eine ähnliche Frage wie die, die ich jetzt an den Heinz hätte stellen wollen, die er gerade beantwortet hat. Heinz, du sagst ja, die Demokratie, die ist dir nicht so sympathisch, weil da Führer ermächtigt werden. Frank, sagst du noch mal was dazu?
Ja, machen wir das kurz und ich beziehe mich dann sozusagen auch wieder auf die hiesigen Verhältnisse. Wer wählt, der kriegt halt im Prinzip, was er verdient, eine Regierung und eine Opposition. Und wer wählt, der ermächtigt in letzter Instanz, oder egal wen er da ermächtigt durch die Wahl, eins wählt er damit nämlich immer und als das Höchste, nämlich Deutschland. Deutschlands Erfolg, Deutschlands Ansprüche an Macht nach innen und nach außen, das ist die Wahl, die er auf jeden Fall trifft, egal wen er dahin bestellt. Also ob ein Fatzke wie Westerwelle, irgendwelche Gesichtsruinen wie die Merkel oder sonst wen. Ne? Also völlig wurscht, wer da ist. Es wird Deutschland gewählt, Deutschlands Erfolg, Deutschlands Macht. Und auf deine Frage, halte ich da was von? Ich glaube nicht. Wenn man sich ansieht, im Moment ist es doch ganz klar, alles, wofür Deutschland steht, steht unter der Prämisse, Deutschland erklärt einen Unvereinbarkeitsbeschluss von einem guten Leben für den Großteil seiner Untertanen mit dem Erfolg Deutschlands in der Welt, nämlich das Volk hier ist zu teuer, Deutschlands Erfolg und soziale Sicherheit schließen sich aus. So etwas steht zur Wahl, die verschiedenen Leute, die das managen wollen. Von daher kann ich nur sagen, nein, das taugt nichts und das soll man sich besser abschminken. Das ist nur schädlich.